Christopher Ryan und Cassilda Jeter. Sex, die wahre Geschichte. Junge trifft Mädchen, sie verlieben sich ineinander, haben Sex, gründen eine Familie und leben glücklich bis an ihr Lebensende. Diese Geschichte kommt uns allen bekannt vor, doch leider sehen wir jeden Tag, wie unsere Freunde und wir selbst an diesem Plan scheitern. Warum ist es nur so kompliziert? Das könnte daran liegen, dass unsere Gesellschaft die Sache mit dem Sex vollkommen falsch versteht. Die beiden Autoren des Buches Sex, Christopher Ryan und Cassilda Jeter, haben sich in der Evolution und der menschlichen Geschichte umgesehen, um herauszufinden, wie sich die Natur den Geschlechtsverkehr eigentlich gedacht hat. Sie haben entdeckt, dass wir die Sexualität im Laufe der Entwicklung unserer Kultur zu etwas ganz anderem gemacht haben, als sie es ursprünglich war. In den folgenden Blinks werden die zentralen Aspekte dieser Entwicklung dargestellt. Welche konkreten Schlussfolgerungen sich daraus für unsere Beziehungen und unser Sexleben ergeben, muss allerdings jeder selbst entscheiden. Blink Nummer 1. Evolutionär betrachtet war Sex mit vielen Partnern die Norm. Das Bedürfnis danach ist uns erhalten geblieben. Zum Einstieg eine ganz persönliche Frage. Mit wie vielen Menschen hattest du schon Sex? Selbst wenn du ein Playboy oder Girl bist, hast du vermutlich mit nicht annähernd so vielen Menschen geschlafen wie unsere Vorfahren, als sie noch Jäger und Sammler waren. Denn damals war es ganz normal, mit jedem, der gerade Lust hatte, auf den Fellen zu landen. Das hing auch damit zusammen, dass diese Gemeinschaften auf dem Prinzip des Teilens aufgebaut waren. Die Gruppen von Jägern und Sammlern, die meistens aus weniger als 150 Personen bestanden, hatten nicht viele Besitztümer, da sie ja alles tragen mussten. Da lag es nahe, dass Nahrung und Unterschlupf miteinander geteilt wurden. Dieses Teilen erstreckte sich allerdings auch auf soziale Bereiche, wie zum Beispiel die Kindererziehung oder eben Sex. Wer teilte, hatte bessere Überlebenschancen. Der häufige und zwanglose Sex mit wechselnden Partnern führte außerdem dazu, dass der Frieden in der Gruppe erhalten blieb, denn er machte die Menschen glücklich und stärkte ihre sozialen Bindungen. Evolutionär betrachtet dient Sex mit mehreren Partnern also auch als sozialer Klebstoff. Das Bedürfnis danach ist uns bis heute erhalten geblieben, doch das Recht auf Sex wurde mit der Zeit exklusiver. Mit der Landwirtschaft setzte sich auch das Privateigentum durch. Monogamie wurde zum Ideal, das mit Regeln und teilweise strengen Strafen durchgesetzt wurde. Dennoch fand das Bedürfnis nach Sex mit verschiedenen Partnern immer Mittel und Wege. Bei den antiken Römern galt es zum Beispiel als unnatürlich, wenn auch erstrebenswert, lebenslang monogam zu sein. Daher war es Sitte, dass die Braut vor ihrer Hochzeit an einer Orgie teilnahm, bei der sie mit so vielen Männern wie möglich schlief, also quasi um ihr natürliches Bedürfnis nach Fremdsex für den Rest ihres Lebens abzudecken. Auch heute noch gibt es einige Kulturen wie die Warao in Brasilien, die während bestimmter Feste die Monogamie aussetzen und es vorübergehend erlauben, dass jeder mit jedem Sex hat. Blink Nummer 2. Promiskuität war ein Überlebensvorteil, weil sie soziale Bindungen stärkte und dazu führte, dass die väterliche Verantwortung geteilt wurde. Wer schon einmal den Nachmittag vor Trash-TV-Sendungen verbracht hat, weiß, dass Vaterschaftstests darin eine wichtige Rolle spielen. Es scheint für uns enorm wichtig zu sein, genau zu wissen, wer unser Vater ist. Dabei war dieses Wissen für die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte eine Ausnahme. Es gibt auch heute noch Kulturen, in denen die Vaterschaft geteilt wird. Bei den Aceh in Paraguay werden Frauen dazu angehalten, mit vielen Männern zu schlafen. Für jedes Kind gibt es dann einen offiziellen Vater sowie drei Paten, die im ganzen Leben des Kindes eine wichtige Rolle spielen. Wenn nicht bekannt ist, wer der Vater der Kinder in einer Gemeinschaft ist, profitieren alle davon. Das klingt komisch, ist aber ganz logisch. In so einer Gruppe ist jeder Mann gezwungen, sich um jedes Kind zu kümmern, wenn er möchte, dass seine eigenen Gene weitergegeben werden. Dadurch, dass jeder Mann Verantwortung für alle Kinder übernimmt, steigen die Überlebenschancen der Gruppe. Außerdem verstärkt der Sex natürlich die sozialen Bindungen innerhalb der Gruppe. Wenn Menschen Sex haben, schütten sie das Hormon Oxytocin aus. Dieses Hormon wird manchmal auch als natürliches Ecstasy bezeichnet, weil es in uns ein starkes Gefühl von Verbundenheit und Zuneigung erzeugt. Homosexuelle Begegnungen waren bei unseren Vorfahren an der Tagesordnung. Denn der Sex stärkte auch die Bindungen zwischen Gruppenmitgliedern des gleichen Geschlechts. Homosexualität war also lange Zeit ein selbstverständlicher Aspekt des Soziallebens. Das alles klingt für uns einerseits logisch und verlockend, andererseits auch extrem ungewohnt und irgendwie unanständig. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass sich unser Sexualleben um 180 Grad gedreht hat und wir jetzt unser ganzes Leben mit einem einzigen Partner verbringen sollen? Die Antwort in einem Wort: Landwirtschaft. Blink Nummer 3. Als sich die Landwirtschaft durchsetzte, wurde die sexuelle Freiheit drastisch eingeschränkt. Erstaunlicherweise sind sich heute viele Wissenschaftler darüber einig, dass das Sesshaftwerden und die Landwirtschaft die schlechtesten Ideen der Menschheit waren. Als unsere Vorfahren damit anfingen, Getreide anzubauen und Tiere zu züchten, ruinierten sie damit durch die einseitige Ernährung nicht nur ihre Gesundheit, sondern auch ihr Sexualleben. Denn durch die Landwirtschaft entstand auch der Privatbesitz und mit ihm hielten Gier und Neid Einzug in das Sozialleben. Bei den Jägern und Sammlern wurden die wenigen Besitztümer einfach geteilt. Doch als die Menschen damit anfingen, Land zu bewirtschaften und Häuser zu bauen, hatten sie die Möglichkeit, Dinge und Nahrung zu horten. Es entwickelten sich die Vorstellungen von Besitz und Wohlstand und zum ersten Mal in der Geschichte gab es einen Unterschied zwischen Arm und Reich. In der Folge entstanden alle möglichen sozialen Probleme wie Hunger, Unterdrückung, Ausbeutung und Gewalt. Das Konzept von Besitz und Neid wurde leider auch bald schon auf Frauen ausgeweitet, die damit die eigentlichen Verlierer der landwirtschaftlichen Revolution sind. Für wohlhabende Bauern war es enorm wichtig, genau zu wissen, dass die Kinder seiner Frau auch seine eigenen waren, denn er wollte natürlich, dass sein Besitz nach seinem Tod in der eigenen Familie blieb. Die einzige Möglichkeit, sicherzustellen, dass alle Kinder auch von dem richtigen Mann sind, war es, die Frauen dazu zu zwingen, sexuell treu zu sein. Zu diesem Zweck entstand die Institution der Ehe. Für untreue Frauen wurden etliche verschiedene Strafen eingeführt. Hinzu kam, dass sich hauptsächlich die Männer um die Landwirtschaft kümmerten. Die Frauen verloren ihre Rolle als Sammlerinnen und ihre Aufgaben beschränkten sich zunehmend auf den Haushalt und die Kindererziehung. Um sicherzustellen, dass die Frauen auch wirklich treu blieben, wurde die weibliche Sexualität unterdrückt und pathologisiert. Und zwar so erfolgreich, dass wir auch heute noch daran glauben, dass Frauen generell eine schwächere Libido haben als Männer, was vollkommen falsch ist. Blink Nummer 4. Die weibliche Lust auf Sex ist ebenso groß und noch komplexer als die männliche. Nach einem konservativen Weltbild wollen Männer mehr Sex als Frauen. Dazu passt, dass von Frauen erwartet wird, dass sie schüchtern und zurückhaltend sind. Mittlerweile ist allerdings klar, das stimmt überhaupt nicht. Tatsächlich ist die weibliche Libido genauso stark wie die männliche, vielleicht sogar stärker. In einer aktuellen Studie wurden sowohl hetero- als auch homosexuelle Männern und Frauen erotische Videos gezeigt und die Teilnehmer wurden gefragt, ob sie diese Videos sexuell anregend fänden. Gleichzeitig wurde die Durchblutung ihrer Genitalien als Indikator für ihre physische Erregung gemessen. Dabei stellte sich heraus, dass Frauen durch erotisches Material genauso erregt werden wie Männer. Männer und homosexuelle Frauen reagierten in der Studie am deutlichsten auf Videos, die ihrer eigenen sexuellen Orientierung entsprachen. Heterosexuelle Frauen wurden hingegen von so gut wie jedem sexuellen Video stimuliert, selbst wenn sie zum Beispiel Bonobo-Affen beim Sex zusahen. Allerdings zeigte die Studie auch, dass sich die meisten Frauen für ihre Erregung schämen. Obwohl sie messbar genauso erregt waren wie Männer, antworteten sie meistens, dass sie die Videos nicht besonders stimulierend fänden. Die Schlussfolgerung: Frauen haben verinnerlicht, sie müssten sexuell zurückhaltend sein und ihre Antworten entsprechend angepasst. Es sieht also so aus, als ob Frauen von vielen verschiedenen Dingen sexuell erregt werden, diese Erregung aber in den meisten Fällen unterdrücken. Wie wäre unsere Gesellschaft, wenn es diese Unterdrückung nicht gäbe? Sehen wir uns einmal unsere nahen Verwandten aus dem Tierreich an, um einen Eindruck davon zu gewinnen, wie Sexualität dort funktioniert. Blink Nummer 5. Mit dem Menschen verwandte Affenarten zeigen oft ein ähnliches soziales und sexuelles Verhalten wie unsere Vorfahren. Mit den Affen, die heute leben, teilen wir einige gemeinsame Vorfahren. Am nächsten verwandt sind wir mit den Schimpansen und den Bonobos. Unser Erbgut unterscheidet sich von ihrem nur um 1,6%. Wenn wir sie beobachten, können wir also daraus lernen, wie das frühere, natürliche Leben der Menschen in etwa ausgesehen haben muss. Sowohl Bonobos als auch Schimpansen sind sexuell sehr aktiv. Sie leben in kleinen Gemeinschaften mit komplexen sozialen Beziehungen, in denen Sex oft eine wichtige Rolle spielt. Bei den Bonobos genießen die Weibchen großes Ansehen. Sie benutzen Sex oft, um in Konflikten zwischen Männchen zu vermitteln und Machtfragen zu klären. Sexuelle Gefallen dienen dabei dazu, eine egalitäre, friedliche und weiblich orientierte Gemeinschaft zu bilden. Dabei findet der Sex während des gesamten Zyklus der Weibchen statt. Er dient also eindeutig nicht nur zur Fortpflanzung. Weibchen haben oft mit mehreren Männchen nacheinander Sex. Sie haben Orgasmen und genießen auch Küsse und Oralsex. All das entspricht vermutlich ziemlich genau dem Verhalten unserer Vorfahren in den Jäger- und Sammlergemeinschaften, in denen Sex auch ein wichtiger und zwangloser Bestandteil des Alltags war. Unser Glauben, wir Menschen seien für die Monogamie geschaffen, ist also falsch. Wir müssen ziemlich lange suchen, bis wir eine entfernt verwandte Art finden, die monogam lebt. Gibbons verbringen ihr Leben relativ einsam und abgeschieden als Paar auf einem Baum. Doch nicht nur das Verhalten unserer tierischen Verwandten, sondern auch anatomische Hinweise deuten darauf hin, dass Menschen nicht dafür gemacht sind, ihr ganzes Leben lang mit dem gleichen Partner Sex zu haben. Blink Nummer 6. Die Anatomie unserer Genitalien deutet darauf hin, dass Frauen in der Vorzeit mit mehreren Männern nacheinander Sex hatten. Nur keine falsche Bescheidenheit. Der menschliche Penis ist, im Verhältnis zum Körper, der größte Penis der gesamten Tierwelt. Auch die menschlichen Hoden sind ziemlich groß und liegen gut gekühlt außerhalb des Körpers, sodass ständig genügend frische Spermien bereitstehen. Unsere Männer sind also gut bestückt und allzeit bereit. Das hat die Natur allerdings nicht aus reiner Freundlichkeit so praktisch eingerichtet. Die Beschaffenheit der männlichen Genitalien hat sich so entwickelt, weil die Spermien in ständiger Konkurrenz zu anderen Spermien standen. Denn vor allem, wenn sie fruchtbar waren, hatten unsere weiblichen prähistorischen Vorfahren Sex mit vielen verschiedenen Männern. Welches Erbgut schließlich das Rennen machte, hing von der Geschwindigkeit, der Menge und der Qualität der Spermien ab. Die Größe der Hoden und die Menge der Spermien pro Ejakulation bestimmten also die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Mann sich fortpflanzen konnte. Dadurch erklärt sich auch eine interessante chemische Eigenschaft des menschlichen Ejakulats. Die ersten Spermien, die den Penis verlassen, enthalten bestimmte Chemikalien, die sie gegen andere Chemikalien schützen, die die letzten Spermien, also die des Vorgängers, enthalten. Die Spermien verschiedener Männer betreiben also eine Art chemische Kriegsführung in den Fortpflanzungsorganen der Frau, um die eigene Erfolgsquote zu erhöhen. Mit den sexuellen Gewohnheiten lässt sich übrigens auch die Tatsache erklären, dass Männer durchschnittlich etwas größer sind als Frauen. Dieser sogenannte Körpergrößendimorphismus hat sich entwickelt, weil Frauen größere Männer bevorzugen. Dementsprechend hatten lange Kerle einen evolutionären Vorteil. Bei den Gibbons hingegen, die ja monogam leben, sind Männer und Frauen fast genau gleich groß. Das Verhalten unserer Vorfahren hat also deutliche Spuren in unserer Anatomie hinterlassen. Auch in unserem eigenen Verhalten können wir noch erkennen, wie das mit dem Sex ursprünglich gedacht war. Blink Nummer 7. Unsere sexuellen Präferenzen und unser Verhalten deuten ebenfalls darauf hin, dass unsere Vorfahren nicht monogam lebten. Die Landwirtschaft ist seit Jahrtausenden verbreitet und ebenso lange ist es selbstverständlich, dass Frauen und Männer als verheiratete Paare zusammenleben. Man sollte also meinen, dass wir uns unsere polygamen Neigungen in den letzten Jahrtausenden erfolgreich abgewöhnt haben. Tatsächlich aber gibt es in unserem Verhalten und unseren Präferenzen noch viele Hinweise auf die freiere sexuelle Vergangenheit der Menschheit. Hast du dich zum Beispiel schon einmal gefragt, warum Frauen beim Sex eher stöhnen oder schreien als Männer? Vermutlich dienten diese Laute früher als eine Einladung an andere Männer, sich zu beteiligen. Durch ihr Stöhnen machten sie allgemein bekannt, dass sie gerade Sex haben und lockten andere Männer an, um den inneren Spermienkrieg zu starten, den wir im letzten Blink kennengelernt haben. Charakteristische weibliche Laute beim Sex finden wir nur bei solchen Spezies, die promiskuitiv leben, wie zum Beispiel den schon bekannten Bonobos. Die Lustschreie der Bonobo-Weibchen sind dabei so komplex, dass Bonobo-Männchen, die hunderte Meter entfernt sind, an ihnen erkennen können, wie groß der momentane Sexualpartner des Weibchens ist und in welcher Phase ihres Zyklus sie sich befindet. Dass Frauen mit mehreren Männern hintereinander schliefen, erklärt auch, warum sie länger brauchen, bis sie zum Orgasmus kommen. Wenn Männer nach relativ kurzer Zeit einen Orgasmus haben, werden sie müde und brauchen eine Pause. Dadurch wurde sichergestellt, dass sie Platz machen für die Männer, die nach ihnen noch mit der gleichen Frau Sex haben wollten. Frauen hingegen können viel länger und sind in der Lage, mehrere Orgasmen relativ kurz nacheinander zu haben. Blink Nummer 8. Die kulturell konstruierte Idee der großen Liebe als lebenslange Monogamie verursacht Leid und sogar Krankheiten. Wir verrennen uns oft komplett in unser Ideal von der einen großen Liebe. Es ist ja auch so schrecklich romantisch. Wenn du nur den einen richtigen Menschen gefunden hast, dann wirst du für immer glücklich sein und nie wieder Sex mit jemand anderem haben wollen. Richtig? Falsch. Du kannst zwar dein ganzes Leben lang einen einzigen Menschen aufrichtig und innig lieben, aber du wirst trotzdem mit anderen Menschen Sex haben wollen. Wir sind einfach biologisch darauf programmiert, Sex mit verschiedenen Partnern zu haben. Unsere Kultur hingegen erzählt uns in Filmen, Büchern und sogar durch die Wissenschaft, wir bräuchten nur einen. Kein Wunder, dass das zu Zweifeln und Leid führt. Weil behauptet wird, dass die Monogamie in unserer Natur liege, werden Liebe und Sex oft verwechselt. Alle Welt ist sich einig, dass Sex und Liebe sehr eng zusammenhängen. Daher denken viele Menschen, wenn sie keine Lust mehr haben, mit ihrem Partner zu schlafen, würden sie ihn wohl auch nicht mehr lieben. Andererseits wird simpler Sex oft überbewertet und wir stürzen uns dann, nur weil wir Sex hatten, in emotionale Beziehungen mit Menschen, die eigentlich überhaupt nicht zu uns passen. Doch nicht nur psychisch, sondern auch körperlich ist die Monogamie nicht unbedingt eine gute Idee, denn sie bewirkt bei Männern ein niedrigeres Testosteronlevel, das wiederum zu gefährlichen Krankheiten wie zum Beispiel Depressionen, Herzerkrankungen oder Krebs führen kann. Die männliche Libido und ihr Testosteronspiegel sind voneinander abhängig. Wenn das eine nachlässt, sinkt auch das andere und in Langzeitbeziehungen passiert beides, wie verschiedene Studien nachgewiesen haben. Unsere evolutionäre Natur und die Ideale unserer Kultur passen also überhaupt nicht zusammen. Es ist für jeden von uns schwierig, sie unter einen Hut zu bekommen und ein entspanntes, glückliches Sexleben zu führen. Was können wir tun, um dieses Dilemma zu lösen? Blink Nummer 9. Eine offenere Diskussion über Sex, Monogamie und Untreue könnte es uns allen etwas leichter machen. Sex, Liebe und alles, was dazugehört, sind für jeden Einzelnen, aber auch für unsere Gesellschaft ein wichtiges Thema. An den historisch einmalig hohen Scheidungsraten sehen wir schon, dass Ideal und Realität hier weit auseinanderklaffen. Wir haben in diesen Blinks gelernt, dass unsere kulturellen Vorstellungen und unser biologisches Erbe einfach nicht zusammenpassen. Aber was tun wir nun am besten? Wie bei den meisten sozialen Themen wäre es schon ein guter Anfang, einfach offen darüber zu reden. Wir sollten die falschen Einschätzungen zu dem Thema Sex und Liebe, die heutzutage dominieren, offen diskutieren. Es gibt heute schon zahlreiche Menschen und Familien, die alternative Konzepte ausprobieren und leben. Es wäre schön, wenn wir über diese Leute auch mehr in den Medien erfahren würden und wenn sich die Wissenschaft mit ihnen auseinandersetzte. Und auch für jedes einzelne Paar ist es ein wichtiger Schritt, sich offen über ihre sexuellen Wünsche zu unterhalten. Vor allem Teenagern, den Hormonbomben unter uns, würde es helfen, wenn wir Dinge wie Masturbation und Sex bei Jugendlichen mehr akzeptieren würden. Es gibt mehrere interkulturelle Studien, die zum Beispiel zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen sexuellen Verboten und dem Auftreten von Gewalt gibt. Anstatt Sex im Teenageralter zu dämonisieren, wie es heute gemacht wird, sollten wir mit jungen Leuten offen über Sexualität sprechen und sie dazu ermutigen, alles auszuprobieren, womit sich alle Beteiligten gut fühlen. Wie das gehen könnte, sehen wir bei den indischen Moria, die spezielle Schlafsäle haben, in denen Teenager bei besonderen Festen ihre Sexualität erforschen können. Sex ist wichtig, aber wir sollten ihn auch nicht zu ernst nehmen. Im Endeffekt ist er einfach nur ein biologischer Impuls. Jeder Mensch hat Sex, genauso wie er regelmäßig unverdauliche Nahrungsreste ausscheidet und sich die Nase putzt. Dieses Erbe unserer hypersexuellen Vergangenheit sollten wir nicht mit Dingen verwechseln, die eine langfristige Liebesbeziehung ausmachen, wie Verständnis, Zuneigung oder intellektuelle Verbundenheit. Das waren unsere Blinks zu Christopher Rhines und Casilda Jaters Sex. Das Wichtigste, das du aus diesem Buch behalten solltest, ist: Häufiger ungezwungener Sex mit wechselnden Partnern hat in unserer Evolution eine wichtige Rolle gespielt. Wir haben die Lust auf Sex mit unterschiedlichen Menschen seitdem nicht verloren. Unsere gesellschaftlichen Rollenerwartungen, die sich seit dem Sesshaftwerden eines Großteils der Menschheit entwickelt haben, fordern von uns allerdings strikte Monogamie. Unter dieser Diskrepanz leidet jeder auf seine Weise. Es ist an der Zeit, dass wir sie anerkennen und offen diskutieren. Und jetzt sind wir gespannt, wie dir unsere Blinks gefallen haben. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit Sex als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.